Genau, wir sind beim letzten Teil von unserer Predigtreihe angekommen. Es ist ein bisschen auf und ab gesehen. Es ist um Liebe gegangen, um Beziehungen in verschiedenen Formen, auch um Trennungen, um Single-Sein, um Familie. Und heute möchte ich wieder das grosse Thema Liebe und Beziehungen noch mit einem weiteren Begriff erweitern, nämlich mit dem Begriff Freundschaft. Weil auch die freundschaftliche Liebe ist eine Liebesform, wo in der Bibel vorkommt. Im Deutschen sagen wir eigentlich einfach so ein bisschen plump, sagen wir einfach Liebe. Aber im neutestamentlichen Griechisch haben wir drei verschiedene Wörter für Liebe. Das ist euch wahrscheinlich nicht ganz neu, oder den meisten von euch ist es schon mal irgendwie ein Begriff, dass wir drei Wörter im Griechischen haben für Liebe. Wir haben zum Beispiel Eros, das ist die sinnliche Liebe, die sexuelle Anziehung, das Begehren, die Leidenschaft, das Verliebtsein. Und unser Wort Erotik kommt von diesem Wort. Dann haben wir die Agape-Liebe. Das ist wie so die höchste Form von der Liebe. Sie ist selbstlos, sie ist uneigennützig, sie ist bedingungslos. Es ist eine aufopfernde Liebe. Und es ist auch die Liebe, die Gott, von Gott zu den Menschen, auch die sich selber hingibt für dich und mich. Vielleicht auch die Liebe von Eltern zu ihren Kindern. Bedingungslos, ohne Gegenleistung. Oh, jetzt kommt schon die Philia. Nachher kommen noch die anderen Begriffe. Und Philia, das ist die brüderliche oder auch die schwesterliche Liebe. Die Liebe zwischen Freunden, die Liebe, die auf gegenseitiger Wertschätzung, auf Vertrauen beruht. Und wo man vielleicht so ein bisschen als die freundschaftliche Liebe könnte übersetzen. Genau. Und wir haben ja immer wieder betont auch in dieser Predigtreihe, dass man als christliche Gemeinde nicht nur einen bestimmten Lebensentwurf irgendwie hochheben möchte oder auch als Gottgewollt darstellen möchte, sondern dass eben auch andere Lebensentwürfe Platz haben und vielleicht sind die gewollt oder nicht gewollt von diesen Personen. Und ich denke gerade bei Menschen, die vielleicht keinen Partner, Partnerin haben oder auch keine Familie haben, sogar, ist wie die freundschaftliche Liebe auch nochmal ein bisschen wichtiger oder hat wie nochmal einen anderen Stellenwert als bei Menschen, die in einer Beziehung leben, in einer Liebesbeziehung leben. Und gerade auch, weil es ja heisst, das haben wir glaube ich auch jetzt, der Vers haben wir glaube ich jetzt jedes Mal gehört, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist in Genesis. Und Gott selber lebt ja auch in Beziehung mit sich selber. Wir haben den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist und wir Menschen sind als sein Ebenbild geschaffen. Wir sind auch dafür geschaffen, in Beziehung zu leben. In Beziehung zueinander zu leben. Und das steht ja eigentlich schon in Genesis, ganz am Anfang von der Bibel, uralter Text. Und heute kann man sagen, das ist wirklich auch wissenschaftlich erwiesen, dass effektiv das Beziehungen, oder eben in dem Fall jetzt auf der Grafik Einsamkeit, hat einen enorm schlechten Einfluss auf unsere Gesundheit. Da ist es jetzt, ja, sehen Sie vielleicht, ja, man sieht es, glaube ich, kumulierte Gesundheitsprobleme, die steigen mega auf. Mittler bis starke psychische Belastung steigt mega auf, sobald man allein lebend und sich häufig einsam fühlt. Also allein lebend ist und sich häufig einsam fühlt. Dann steigen die Werte eigentlich auf. Also es ist ein enormer Zusammenhang zwischen psychischer Gesundheit, zwischen Zufriedenheit, aber auch zwischen physischer Gesundheit und Beziehungen. Oder eben, wenn man nicht in Beziehung lebt oder in ungesunde Beziehungen, das könnte man auch noch erwähnen. Also Menschen, die allein, einsam, isoliert leben, die haben es viel schwerer als Menschen, die irgendwie in gesunden Beziehungen leben. Darum ist auch übrigens einzelhaft, ist etwas vom Schlimmsten, was man einem Menschen antun kann, wenn er einfach allein irgendwo eingesperrt ist und wirklich so total isoliert ist. Wir werden uns jetzt in dieser Predigt so mit verschiedenen Freundschaften und Aussagen zu Freundschaften auseinandersetzen und probieren, das so ein bisschen biblisch irgendwie so ein bisschen an das Thema anzugehen. Und zwar die erste Freundschaft, die ich gerne möchte, so ein bisschen auf eingehen, ist die von David und Jonathan. Und da passt eigentlich auch ein Spruch gut dazu, 17,17. Also nicht ein Spruch von mir, sondern ein Spruch von der Bibel. Ein Freund liebt alle Zeit und ein Bruder wird für die Not geboren. Die Beziehung von David und Jonathan ist so eine spezielle Beziehung, weil sie ist eine sehr enge Beziehung. Und wir lesen das zum Beispiel wir lesen von dieser Beziehung in 1. Samuel 18 bis 20. Und ihr kennt vielleicht die Geschichte von David und dem Saul, dass der Saul ist König gewesen, der David ist aber irgendwie schon zum König gesalbt worden und ist sehr beliebt gewesen auch im Volk, weil er viele Kriegszüge gemacht hat und irgendwie so immer als Held zurückgekommen ist. Und der Saul hat wie gemerkt, oh, das wird ein Konkurrent von mir. Und merkt so ein bisschen, irgendwie würde ich da eigentlich lieber aus dem Weg schaffen. Und wir lesen zum Beispiel hier in Kapitel 18, Vers 1. Als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Leben. Der Jonathan, das ist auch noch spannend, das ist der Sohn von Saul. Also das ist wie, da tut sich irgendwie sehr noch mit dem David verbinden oder es entsteht eine Freundschaft, wird da beschrieben. In Vers 3. Und Jonathan schloss mit David einen Bund, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Leben. Also das ist auch noch speziell. Das kommt immer wieder vor, in Vers 1 auch. Er hat ihn lieb gehabt wie sein eigenes Leben. Also es ist eine ganz tiefe Freundschaft, muss das gesehen sein, zwischen den zwei. Später, im nächsten Kapitel, kommt dann die erste Situation, wo eigentlich der Saul möchte David umbringen. Und der Jonathan wehrt sich dagegen und er sagt zum David: Mein Vater Saul trachtet danach, dass er dich töte. Nun so hüte dich morgen früh und bleib verborgen und verstecke dich. Ich aber will hinausgehen und mich neben meinen Vater stellen auf dem Felde, wo du bist, und über dich mit meinem Vater reden. Und was ich erfahre, will ich dir kundtun. Und Jonathan redete das Beste von David mit seinem Vater Saul und sprach zu ihm: Es versündige sich der König nicht an seinem Knechte David, denn er hat sich nicht an dir versündigt und sein Tun ist dir sehr nützlich. Und er erzählt weiter, was der David, wie wichtig der David ist für ihn als König, für den Saul. Und er tut ihn wie loben auch und er tut wie bei seinem Vater sehr fest einstehen für den David. Und er rettet ihm eigentlich dann so das erste Mal das Leben. Es wird dann aber es eskaliert dann auch ein bisschen die Beziehung zwischen Saul und David und es kommt noch zu einer weiteren Situation. Das ist eigentlich so ein bisschen, es hat ihm ein Fest gegeben und eigentlich war erwartet, dass auch der David an dem Fest vom Saul an seinem Tisch sitzt, weil er ist ja ein wichtiger Mann im Heer vom Saul. Und es war eigentlich erwartet, dass der David auch an dem Fest wirklich am Tisch vom König sitzt. Und der hat das wie nicht gemacht, weil er schon gemerkt hat, oh, der Saul, der hat, glaube ich, etwas gegen mich. Und ist darum ferngeblieben von dem Fest. Und der Jonathan, der hat dann wie gefunden, nein, das kann nicht sein, schau, der Saul, der hat nichts gegen dich. Ich gehe mal an das Fest und ich schaue mal, wie er über dich redet. Und dann haben sie wie so ein bisschen abgemacht, dass der Jonathan ihm so ein bisschen dann berichtet, was dort passiert an dem Fest und wie der Saul auf den David reagiert oder auf das Fernbleiben von David reagiert. Und dann steht es dann an dem Fest. Da entbrannte der Zorn Sauls über Jonathan und er sprach zu ihm: Du Sohn einer ehrlosen Mutter, ich weiß sehr wohl, dass du den Sohn Isais erkoren hast, dir und der Blöße deiner Mutter zur Schande. Also er reagiert sehr, sehr heftig. Denn solange der Sohn Isais, also das ist eben dann der David, lebt auf Erden, wirst du und auch dein Königtum nicht bestehen. So sende nun hin und lass ihn herholen zu mir, denn er ist ein Kind des Todes. Also ist auch noch spannend, er sagt dann wie auch, hey, look, auch dies Königtum, also es ist ja nicht mies, also es ist ja nicht nur ich, Saul, als König, sondern auch du als mein Nachfahre, du hast ja eigentlich auch Anspruch auf das Königtum. Und wenn wir da David leben lassen, dann ist das eigentlich auch dein Königtum, das in Gefahr ist. Und der Jonathan sagt zu seinem Vater: Warum soll er sterben? Was hat er getan? Steht wieder ein für ihn. Da schleuderte Saul den Spieß nach ihm, ihn zu durchbohren. Da merkte Jonathan, dass es bei seinem Vater fest beschlossen war, David zu töten. Genau, der Saul wird immer wieder beschrieben als einer, der so eine Bär noch immer angeworfen hat, oder Spieß. Also jetzt hat er auch beim David probiert, mehrmals. Er ist scheinbar nicht so treffsicher gewesen. Aber Jonathan hat gemerkt, okay, jetzt habe ich mir eigentlich die Grenze von meinem Vater eigentlich überschritten. Ich habe wie mir eingesetzt für den David, aber jetzt bin ich selber eigentlich in Verruf geraten. Genau, wie das weitergeht, können wir dann ab Kapitel 21 weiterlesen. Aber was ich so spannend finde, ist einfach die Freundschaft, dass wir da, ich habe da noch ein paar mehr Texte. Genau, das muss ich vielleicht auch noch sagen. Es ist wie nochmal so, nach dem Fest geht der Jonathan raus zum David, der ist wieder irgendwo auf dem Feld versteckt und da haben sie auch abgemacht mit so einem Zeichen, was jetzt das heisst, wenn jetzt, also sagt es im Diener, er muss viel näher bei sich suchen, er tut viel werfen auf einen Stein und dann sagt er, also der Jonathan, und dann sagt der Jonathan zu seinem Knecht, hey, sucht viel weiter bei mir, und das ist das Zeichen für den David gesehen, dass, oder umgekehrt, das war das Zeichen gesehen, dass der David wieder zurückkommen kann, und jetzt hat er aber gesagt, zu seinem Knecht, sucht viel weiter weg, das ist das Zeichen für den David gesehen, um, hey, gang weg, der Saul ist überhaupt nicht gut auf dich zu sprechen. Und er geht dann dort noch an und sagt, und als der Knabe gegangen war, das ist eben der Knabe, der Knecht, stand David auf hinter dem Steinhaufen und fiel auf sein Antlitz zur Erde und beugte sich dreimal nieder. Und sie küssten einander und weinten miteinander, David aber am allermeisten. Und Jonathan sprach zu David, geh hin mit Frieden, denn wir beide haben im Namen des Herrn geschworen und gesagt, der Herr sei Zeuge zwischen mir und dir, zwischen meinen Nachkommen und deinen Nachkommen in Ewigkeit. Also sie machen wir nochmal ganz klar fest, hey, look, unsere Freundschaft, das ist ein Bund mit Gott. Und das da trennt uns nichts. Und das sollen wir auch verheben, auch wenn wir jetzt hier in einer sehr schwierigen Situation sind. Genau, für mich ist wie so der Punkt mega schön, das, oder mega ersichtlich in der Geschichte. Das ist die Treue, die sie zueinander haben. Und du hast auch die Frage an dich, hey, was sind deine engsten Freunde? Was sind deine engsten und besten Freunde? Was steht treu zu dir, egal wie die Umstände sind? Ich muss sagen, ich bin enorm schlecht drin, Freundschaften zu pflegen. Ich habe eher vielleicht viele so Freunde, Bekannte, Leute, die ich immer gerne habe und ich auch gerne mit denen unterwegs bin, aber ich habe nicht so mega gute Freunde. Ich habe schon zwei gute Freunde, aber die sind auch nicht gläubig. Also es ist so etwas, was ich nicht ganz mit ihnen teilen kann. Aber ich möchte dir das nachlegen. Und ich vermisse das auch ein bisschen in meinem Leben. So wirklich auch, ich weiß nicht, ich sage ja so Bromance vielleicht, also unter Männern. Also wie so ein mega guter Freund oder eine gute Freundin, die du hast. Wo du sagst, hey, die ist mir treu, der ist mir treu in den schwierigsten Situationen, in den schwierigsten Umständen. Wem kannst du komplett vertrauen? Dann möchte ich noch ein paar weitere Aussagen mit euch anschauen, die für mich auch so. Und zwar in den Sprüchen, Kapitel 27, gibt es ein paar Sprüche, wo es auch um Freundschaft geht. Nicht alle, ihr kennt wahrscheinlich, oder wenn ihr das Buch Sprichwörter anschaut, aufschlägt, sind meistens sehr lose Aussagen, aber in dem Kapitel 27 gibt es gerade ein paar über das Thema Freundschaft. Und wir schauen die doch zusammen an. Der erste ist in Vers 5. Offene Zurechtweisung ist besser als Liebe, die verborgen bleibt. Das ist nicht direkt im Zusammenhang mit Freundschaft, aber im Sex geht es um Freundschaft. Die Schläge des Freundes meinen es gut, aber die Küsse des Hassers sind trügerisch. Das ist, finde eine spannende Aussage. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch gegenseitig verschlönt so unter Freunden, aber ich glaube, was damit gemeint ist, hey, look, wenn ich einen guten Freund habe, der darf mich auch mal hauen, wenn ich es irgendwie Blödsinn mache oder irgendwie. Da kann man auch mal einfach eins waschen, wenn ich irgendwie, vielleicht irgendwie, ja, nicht irgendwie einsichtig bin. Und es ist ja noch spannend, weil die Küsse vom Hassers, also wirklich, es gibt auch eine trügerische Liebe, also das beste Beispiel ist Judas, oder, wo Jesus küsst im Garten Gethsemane. Ein Kuss ist nicht immer gerade ein Zeichen von Liebe. Und offensichtliche Freundschaft, offensichtliche Liebe ist eben vielleicht nicht immer so tief, wie vielleicht jemand, wo man mal eins haut. Vers 9. Das Herz freut sich an Salbe und Räucherwerk. Und süß ist der Freund, der wohlgemeinten Rat gibt. Finde ich auch ein herrlicher Spruch. Also so ein bisschen, das Herz freut sich an Salbe und Räucherwerk. Das klingt für mich so ein bisschen, ja, so irgendwie Bodylotion und Feuerwerk, aber wahrscheinlich ist es etwas anderes gemeint. Das ist so eine lustige Kombination. Aber was auch damit gemeint ist, das Herz freut sich nicht nur an so schönen materiellen Sachen, sondern ein Freund, der guten Rat gibt, das ist etwas auch, was das Herz erfreut. Das ist auch etwas Wichtiges und Gutes. Und Vers 17 finde ich eine ganz schöne Aussage. Ein Messer wetzt das andere und ein Mann den anderen. Das ist jetzt eine alte Übersetzung, da ist es mit Mann übersetzt. Ich habe es nicht im Urtext nachgeschaut, ich weiß nicht, ob es wirklich Mann ist oder ob es einfach Mensch ist. Auf jeden Fall geht es darum, dass wir zwei Personen sich aneinander irgendwie auch reiben, sich gegenseitig schliffen. Also wie so ein Messer, das gewetzt wird, können auch zwei Freunde sein, die sich eben nicht immer nur gut verstehen vielleicht, die sich auch ein bisschen schliffen. Das ist auch etwas, was irgendwie, ja, es ist etwas, was auch weggeht von mir. Also das ist etwas, was vielleicht auch mal weh macht. Eben so ein Schlag vielleicht auch mal. Aber es ist zu meinem Vorteil, es ist zu meinem Guten. Es ist eben nicht, um mich Arbeit machen, um mich fertig machen, um sich lustig machen, sondern es ist, um mich irgendwie besser machen, um mich irgendwie mehr formen, zu einem Menschen, wo Gott möchte. Also ein bisschen mein Fazit ist einfach so ein bisschen Ehrlichkeit von Sprüche 27. Sind deine Freunde ehrlich zu dir? Oder sind es einfach Freunde, die immer nett und lieb sind? Oder sind es wirklich auch Freunde, die sagen, hey, look, das ist Kacke. Oder hey, mach das nicht, das ist Blödsinn. Darf ich dir mal eins hauen? Lass du dir reinreden von deinen Freunden in dein Leben? Lass du dir formen von deinen Freunden? Für andere Freunde die positiv? Oder eben Perspektivenwechsel. Was bist du für ein Freund? Bist du ein Freund, der jemand anderem gut tut? Bist du ein Freund, der sagt, hey, ich möchte das Beste für dich? Und darum bin ich auch ehrlich zu dir. Ich sage mal, was ich nicht für gut halte und was ich nicht für richtig halte. Ich habe da gedacht, ich bringe so ein Bild mit, wo ich sicher bleibt. Und zwar die Lavalampe und ich weiß nicht, wie der Dude heißt, aber das ist so der Koch, der so berühmt ist. Der wetzt seine Messer, oder? Ich glaube, das Bild von der Messer haben wir schon gehabt, das ist auch im Text vorgekommen. Aber ich denke, es gibt eben auch Freunde, die vielleicht so wie Lavalampen sind. Es ist ihnen lustig zum Anschauen, aber sie sind ihnen nicht so erleuchtend oder nicht so hell irgendwie. Es ist ein bisschen böse, aber ich weiß auch gar nicht so böse. Aber vielleicht, ich denke, das Bild bleibt auch sicher. Aber vielleicht kennst du auch so Leute in deinem Leben, du merkst, hey, es ist super mit denen Zeit verbringen, aber ich merke auch, es ist nicht irgendwie, es erhält mein Leben nicht unbedingt. Ich habe ein paar so Freunde, mit denen ist es super, oben lang einfach Nonsens zu reden, es ist immer lustig, mit denen Zeit zu verbringen. Aber es sind jetzt nicht unbedingt die Freunde, die mich positiv schliffen, die mich irgendwie positiv verändern, die mich irgendwie weiterbringen. Es ist gut, um irgendwie Bier trinken, Fußball schauen. Und es tut ja manchmal auch gut. Es ist auch manchmal wichtig. Aber ich merke, das ist vielleicht nicht unbedingt das Umfeld, das mich irgendwie weiterbringt, das effektiv mich schlifft. Also ja, wo wirst du gefördert, wo wirst du geschliffen? Wo erlebst du positiven Impact auf dein Leben? Und umgekehrt, was ist dein Einfluss? Bist du ein Schliffstein oder bist du eine Lavalampe? Kürzlich diese Woche bin ich im Rhein mit einem guten Freund und da haben wir so erzählt von seiner Situation, dass er ein neues Jobangebot hat und dass er sich überlegt, dort zu wechseln und dass es ein spannendes Angebot ist, so eine aufstrebende Firma und coole Leute. Und da ist aber schon ein Job, der gut ist grundsätzlich, wo er aber, ja, er verdient auch gut, aber es ist jetzt nicht irgendwie das, wo er seine Leidenschaft voll kann drin einsetzen. Und dann haben wir so gefragt, hey Joel, was meinst du eigentlich dazu, was würdest du machen, was ist deine Sicht auf die Situation? Ich brauche jetzt dein Gegenüber, ich brauche deine Meinung. Und das habe ich mega schön gefunden, weil er wie so ein bisschen irgendwie das eingefordert hat von mir. Er hat gesagt, hey, ich brauche jetzt die Aussicht, ich brauche jetzt, dass du mir sagst, was du ehrlich meinst von dieser Situation. Und ich wünsche mir für mich und für euch, dass wir so Freunde haben und dass wir so Freunde sind auch, was ich eben gegenseitig fördere, was ich gegenseitig weiterbringe. Kommen wir noch zum Letzten. Glaubenlampe, gut merken. Wir kommen noch zu Jesus. Es gibt noch andere Stellen in der Bibel, zum Beispiel die Geschichte von Ruth war ja enorm spannend auch zum Thema Freundschaft. Aber es wäre wie so eine eigene Predigt wert. Und darum kommen wir gerade zu Jesus. Weil Jesus sagt selber in Johannes 15, euch aber habe ich Freunde genannt. Wir kommen gerade noch zum Kontext. Ich denke, das Johannes-Evangelium zeigt auch mega so die menschliche Seite von Jesus und wie er auch in Beziehung ist mit seinen Jüngern. Und aber ich glaube auch, was leider in der Bibel nicht so zum Ausdruck kommt, ist das, was du gesagt hast, Anna oder auch Salome, hey, Spass haben ist ja auch ein Teil von Freundschaft. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus auch mega viel Spass gehabt hat mit seinen Jüngern. Aber das ist halt wie, das ist mir nicht so aufgeschrieben worden, weil das vielleicht nicht so das Relevanteste oder das Wichtigste ist, wo jetzt für die Nachwelt oder so, aber ich kann mir wirklich auch gut vorstellen, dass Jesus sehr viel Spass mit seinen Jüngern gehabt hat. Und im Johannes-Evangelium kommt so ein bisschen die menschliche Seite zum Vorschein, aber eben auch seine Beziehung, wie er in Beziehung steht mit ihnen und auch zu seinem Vater. Und wir lesen da, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt auf das, worum ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Ich finde es mega schön, dass Jesus seine Jünger, seine Freunde nennt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, in der Kultur, mit dem Verhältnis vom Rabbi und seinen Schülern, das ist mehr so ein respektvolles Verhältnis gewesen, vielleicht ein Lehrer-Schüler-Verhältnis, vielleicht sogar je nachdem ein Herr-Knecht-Verhältnis und nicht unbedingt eine Freundschaft. Aber Jesus sagt da ganz klar, hey, ihr seid meine Freunde. Er sagt auch, ihr seid nicht meine Knechte, sondern ihr seid meine Freunde. Es tönt so ein bisschen nach einer Bedingung in Vers 14. Gehen wir schnell zurück. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und ich denke, wenn wir Jesus lieben, dann wollen wir ihm auch ganz nachfolgen und uns ihm auch unterstellen, ihm, uns im Werk und im Reden. Und dann ist das wie auch etwas, was auch passiert. Er sagt in 15, der Knecht weiß nicht, was sie hermacht. Ein Knecht macht einfach, was sie her sagt. Aber wir sind keine Knecht. Wir sollen nicht einfach machen. Also wir sollen schon auch machen und kochen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was wir als Christen machen sollen. Aber wir sollen auch irgendwie checken, was wir machen. Wir sollen wissen, was wir machen. Wir sind seine Freunde, nicht seine Knecht. Und was Jesus gebietet in Vers 14, er sagt ja auch, er sagt das in Vers 17 und auch in Vers 14 oder 13. Nein, 12 und 17. Er sagt, liebt einander. Also Jesus selber macht dich und mich zu seinem Freund, also wenn wir uns als Jünger von Jesus verstehen. Er hebt die Freundschaft auf eine neue Ebene. Und ich glaube, es ist eben die göttliche Liebe. Weil das sagt in Vers 13, niemand hat größere Liebe als der, der sich hingeht für seine Freunde. Und das ist das, was Jesus macht. Er geht sich hin für dich und mich. Das ist der Gott, der ganz Gott und ganz Mensch gesehen ist. Ich glaube, es ist nicht Gott, der easy auf die Welt kommt und so ein bisschen Mensch spielt und dann ja ans Kreuz geht. Und es wirkt gut, es ist eine gute Show, aber eigentlich ist er ja Gott und es ist ja kein Problem für ihn, am Kreuz zu hängen. Er kann ja die Schmerzen irgendwie abstellen oder es einfach über sich gehen. Er hat ja unendlich große Kraft und Macht. Nein, das ist eben nicht der christliche Gott. Das ist der Gott Israels, der Schöpfer der Welt, der sich selber so fest erniedrigt. Der sich selber so klein macht. Selber ans Kreuz geht. Und ich glaube auch ganz, als ganz Mensch ans Kreuz geht. Und alles erträgt hat, als ganzer Mensch. Und gleichzeitig auch als ganzer Gott. Das ist das Paradoxe. Und das ist auch das große Wunder, das wir glauben. Also Gott selber ist in Jesus Christus ans Kreuz gegangen und hat sich hingegeben für dich und für mich. Er hat sein Leben gelaufen für dich und für mich. Und das ist nicht mehr so die Philia, sondern das ist die Agape, das ist die bedingungslose Liebe, das ist die Liebe, die sich hergibt. Und mein Part ist eigentlich wie drin zu bleiben in dieser Liebe. Liebt einander, ist sein Gebot. Also ich glaube, er bringt eine neue Ebene in die Freundschaft hinein. Er bringt eine göttliche Ebene in die Freundschaft hinein. Er sagt, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und das heißt aber hingabungsvoll. Das heißt, ich habe es gar nicht auf der PowerPoint. Das, was ich am Anfang gesagt habe, das heißt auch wie die Liebe, die Agape-Liebe, die eben aufopferungsvoll ist, wo uneigennützig ist, wo sich hingibt, wo selbstlos ist, bedingungslos. Und das sollen wir machen. Das ist sein Gebot in Johannes 15. Also nicht, dass wir einfach nette Kollegen sind, sondern wirklich, dass wir so selbstlos lieben, wie Jesus selber das gemacht hat. Ich finde das einen mega krassen Auftrag, den wir da haben. Wie erlebst du das? Hat Freundschaft bei dir so einen Stellenwert? Erlebst du Freundschaft auch als Hingabe für andere? Und erkenne andere an deiner Liebe, deine Jüngerschaft. Und Jesus sagt aber auch, an der Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass sie meine Jünger sind, in Johannes 13. Und ich finde das wirklich eine mega heftige Aufforderung auch. Ich bin gerade heute drüber gestolpert, ich bin am Morgen oder am Mittag in der Bade gewesen mit den Kindern und ich bin dort einem begegnet, wo ich vor ganz früher, also vor, ja, ich weiß nicht, wie lange das heißt, sicher 10 Jahre oder so, habe ich mal in einem Asylheim geschafft. Und da war dort Asylsuchender aus Tibet. Und irgendwie sind wir immer wieder mal so irgendwie in Kontakt geblieben oder in Kontakt gekommen. Und er hat 2 Kinder und sein ältester Sohn ist wirklich schwer behindert. Und ich habe wirklich so einfach überlegt, hey, oder hat so erzählt, wie das schwierig ist für ihn als Vater mit einem behinderten Kind und wie das einfach so ein Krampf ist. Und ja, vielleicht, also einfach wie so, es hat für mich so schwer getönt, was er erzählt hat. Und ich habe so gedacht, hey, oh, wie kann ich dem helfen irgendwie? Ich würde ja irgendwie helfen, aber ich weiß gar nicht wie. Ich würde mir irgendwie, ich habe dem so ein bisschen hingegeben, aber keine Ahnung, und irgendwie wollte ich ja doch nicht. Es ist ja auch mega anstrengend, was er erzählt, und es ist ja mega schlimm, was er erzählt. Und ich habe mich so völlig unfähig gefühlt. Ich habe mich völlig unfähig gefühlt, mein Gegenüber, mein Nächsten zu lieben, so wie das Jesus gemacht hat. Und eben, ich habe keine irgendwie Patentlösung, aber ich glaube, das ist wirklich etwas, wo wir immer wieder uns können fragen, hey, was heisst das, sich gegenseitig zu lieben und eben die Freundschaft auch wirklich hochzuheben in unserer christlichen Gemeinschaft. Ich möchte noch beten zum Abschluss und jetzt Band kann uns eigentlich schon vorführen kommen. Wir haben noch eine Worship-Zeit und wenn ihr jetzt auch in der Worship-Zeit merkt, hey, ich brauche noch irgendwie Gebet, ich möchte für etwas Bestimmtes beten, vielleicht auch für eine Freundschaft konkret, vielleicht sind es auch persönliche Anliegen, dann kommen wir mega gerne nachher da rüber. Sarah und ich werden gerne für euch beten, während der Worship-Zeit. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du uns vorgelebt hast, was Freundschaft ist. Danke, dass wir in der Bibel einfach auch so ehrliche Geschichten lesen, wie die von Jonathan und von David, wo so eine treue Freundschaft einfach ja, lebensrettend war. Danke, dass wir auch gerade an diesem Beispiel in den Sprichwörtern dürfen wissen, Freundschaft ist eben nicht nur irgendwie nett sein zueinander, sondern es ist auch sich mal reinreden ins Leben. Vielleicht auch mal einen Schlag kassieren, einen gut gemeinten Schlag. Und Jesus, ich bitte, dass du uns hilfst, unsere Beziehungen, unsere Freundschaften anzuschauen und uns selber zu fragen, hey, wo erlebe ich wirklich gute Freundschaften? Für mich selber, wo ich selber auftanken kann, wo ich selber sein kann, wo ich einfach angenommen bin, wo ich so eine Treue erlebe, so eine Hingabe erlebe. Und wo bin auch ich ein aktiver Teil in der Freundschaft? Wo bin ich vielleicht der, der so ein Schleifstein ist? Wo bin ich jemand, der mein Gegenüber fördern und fordern zum Guten? Ja, zeig du wirklich jedem und jeder Einzelnen auf, wo so Freundschaften sind und wo es irgendwie auch dran ist, vielleicht in etwas zu investieren oder in etwas nicht zu investieren. Danke, dass du uns kennst, danke, dass du uns selber sagst, hey, ihr seid meine Freunde und dass das wirklich darf uns durch alles durchtragen. Und so bitte ich dich einfach jetzt um die Worship-Zeit, dass wir dir begegnen, dass wir einfach die Beziehung zu dir pflegen und hochheben und einfach mit dir in das Gespräch kommen. Danke, Jesus, dass du da bist. Amen.